Ich habe meinen Abschnitt im Timotheus 2, 1 bis 17 überschrieben mit den Worten: Rettung durch Gebet möglich. Rettung durch Gebet möglich. Wie komme ich da drauf? Paulus sagt hier am Anfang von dem Abschnitt: Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebet, Fürbitte, Danksagung getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Rettergott. Und mir ist da einfach auch bewusst geworden, dass im Grunde genommen, das schicke ich jetzt einfach vorweg, warum ist es so, dass jemand fleht? David hat, du hast wahrscheinlich Schlachter gehabt vorhin, gehe ich jetzt von aus, Luther? Okay, da steht Bitten und Gebet, bei Elberfelder steht Flehen, wobei ich jetzt dieses Wort Flehen, denke ich, ein klein wenig treffender finde. Ich habe es jetzt nicht vom Urtext her nachkontrolliert, kann ich jetzt auch nicht so genau sagen, aber ich denke, dass es schon dem relativ nahe kommt. Und was bedeutet eigentlich Flehen? Habe ich mich gefragt. Ich habe mir dann so überlegt, beten, als ging es um mein Leben. Als ich bin in einer bedrohlichen Situation und ich bete einfach, dass Gott mich aus dieser Situation errettet. Beten auch inbrünstig, mit einem starken Verlangen, dass Gott in diese Situation eingreift und sie wendet. Und der Flehende fleht um Gnade aus einer massiven inneren Not heraus und bittet um Hilfe. Man würde alles tun, was man selber tun kann, um sich aus dieser Situation zu befreien, aber man schafft es nicht. Und drum wendet man sich an diesen Rettergott, dass Gott einen rettet aus dieser Situation. Und so kann man das jetzt durch diese vier Beispiele, die er hier erwähnt, durchziehen. Gebet, denke ich, ist einfach dieses Zwiegespräch mit Gott selber. Dieses einfach mit Gott reden. Wie man mit einem Freund einfach spricht. Mit dem man einfach all das, was einem so am Herzen liegt, austauscht. Und bittet, dass dieser Rettergott erhört. Dann Fürbitte. Was bedeutet eigentlich Fürbitte? Wenn ich für jemand anderes bete, wo schaue ich dann hin? Ich schaue auf den anderen. Mein Blick geht weg von mir selber zu dem anderen. Und mir ist das Anliegen des anderen, ist mir in dem Fall einfach wichtig. Mir liegt es am Herzen, dass Gott ihm in dieser Situation, in der er sich momentan befindet, einfach unterstützt, dass er ihm hilft, dass er ihm beisteht, dass er ja ihm einfach Gutes tut. Ja? Der Blick geht von mir selber weg hin zu dem anderen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir nicht nur und ständig auf uns selber konzentriert sind und nur auf uns gucken, und nur uns betrachten und sagen, ach, wie geht es mir so schlecht, wie geht es mir so übel? Und vergiss dabei, dass es andere Menschen gibt, die genauso in Nöten stecken, die unser Gebet nötig haben, genauso nötig haben wie wir selber auch. Und darum lasst uns da einfach auch noch mehr drauf achten, wirklich auch in der Fürbitte für andere auch mit einzustehen. Und ich denke, es ist einfach was ganz Großartiges. Gott gibt da auch eine Verheißung drauf, dass dort, wo zwei in seinem Namen und zwei oder drei in seinem Namen eins werden, da wird er hören, da wird er handeln. Und wenn man gemeinsam einfach auch für bestimmte Anliegen, auch für Personen, für Nöte betet, dann kann man auch davon ausgehen, dass Gott nach seinem Willen, wohlgemerkt, nach seinem Willen, so wie er das für richtig hält, dann auch dieses Gebet erhört. Lasst uns da einfach auch drauf achten, nicht unseren Blick nur auf uns zu richten. Natürlich dürfen wir und wir sollen auch für unsere eigenen Belange beten. Das ist ganz richtig. Aber auch für andere. Und dann das Dritte, und das finde ich so richtig toll, Danksagung. Und ich war letzte Woche mit einem Betreuten bei einem Hals-Nasen-Ohrenarzt in Lütten. Und ich fand es sehr interessant, da war eine Begebenheit mit einer Mutter und so einem süßen kleinen Mädel, muss ich echt sagen. Also es war echt, also war echt niedlich, das so ein wenig zu beobachten. Und dann waren sie eigentlich fertig. Und normalerweise können die Kinder, kriegen es dann irgendwie so ein Lutscher oder irgendwas. Und, ja, so. Und die hat dann, weil die Arzthelferin nicht da war, hat die gewartet. Und dann sagte die Mutter, du kennst aber das Zauberwort. Jeder von uns weiß, was damit gemeint ist, ja. Wenn sie den Lutscher bekommen hat, dann Danke zu sagen. Ja. Aber ihr Lieben, was mir oft so auffällt, und das merke ich, sage ich jetzt nicht nur auf euch bezogen, das sage ich auch auf mich selber bezogen. Man betet so oft für Dinge, die einem wichtig sind, für Dinge, ja, wo man selber eine Not hat oder einfach so, dass Gott einfach Dinge tut oder man verlegt seinen Schlüssel und findet ihn nicht mehr. Und dann betet man dafür und wirklich kurze Zeit drauf ist plötzlich der Schlüssel da. Rennt 5 oder 10 Mal an der Stelle vorbei, sieht ihn nicht und plötzlich sieht man, ja, nachdem man gebetet hat. Kennt ihr alles. Aber wie oft vergessen wir dann in Anführungsstrichen dieses Zauberwort zu sagen. Also es gibt da für uns als Christen kein Zauberwort, aber eben bezogen auf dieses Ereignis da in der Arztpraxis. Einfach Danke sagen für das, wo Gott uns einfach auch begegnet ist. Danke sagen für Dinge, die er einfach da getan hat. Aber ihr Lieben, nicht nur Danke sagen für all das Tolle, was wir mit Gott erlebt haben. Und ich denke, dass ihr das sicherlich auch kennt, Danke sagen auch in der Notsituation. Wer hindert mich daran, Danke zu sagen, dass Gott mich jetzt in diese Situation bringt oder gebracht hat? Und einfach danken, dass ich in der Situation bin, auch wenn ich es nicht verstehe. Und ich darf das in diesem Zwiegespräch ganz nüchtern und ganz normal mit Gott auch so äußern und darf sagen, mir, ich verstehe es nicht und mir geht es ganz schlecht damit, aber ich will dir trotzdem danken. Und dann verändert sich was in deiner Einstellung. Dann verändert sich was auch im Blick auf die Situation, in der du steckst, und die Blickrichtung verändert sich. Das ist echt uninteressant. Oder dann einfach für Dinge, die uns selber quälen, Gott Danke sagen. Und auch für noch nicht erhörte Gebete. Ich kann einfach Gott danken dafür, für das, dass er handeln wird, auch wenn ich es jetzt noch nicht sehe. Ich kann dafür danken. Dank ist so vielschichtig. Aber was will Gott? Er will, dass wir danken. Und in 1. Thessalonicher 5, Vers 18 steht, sagt in allem Dank. Und dann kommt's. In allem. Ne? Also nicht jetzt nur für die guten oder ja, für die tollen Sachen, für die großartigen Erlebnisse, sondern in allem. Und dann wird hinterher geschickt, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Gott will, dass wir danken. Und da geht es nicht um irgendeine Situation und nur für das Tolle, sondern er will, dass wir danken. Und dann in Philipper 4, Vers 6 steht dann auch nochmal, seid um nichts besorgt, sondern in allen soll durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Meine Anliegen, die ich habe, kann ich Gott schon danken und sagen, ich danke dir, dass du dieses Problem, dass du das kennst und dass du eine Lösung dafür hast. Und ich danke dir schon jetzt für die Lösung. Merkt ihr, da verändert sich mein Blick, da verändert sich meine Einstellung. Da verändert sich einfach meine ganze Blickrichtung auf die Situation. Und dann ist der Schmerz, der vielleicht da ist, gar nicht mehr so stark, weil ich die Zuversicht habe, dass Gott dieses Problem kennt und dass er auch dieses Problem lösen wird. Und dann im Epheser 5, Vers 20 heißt es, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. sagt alle Zeit für alles Dank. Du wirst jetzt nicht differenziert. Für alles. Wir danken Gott, weil er, der Rettergott, Gebet erhört hat, Menschen oder uns selbst aus einer schwierigen Situation errettet hat. Was muss getan werden? Und das wird dann auch sehr deutlich in dem Abschnitt. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebet, Fürbitte, Danksagung getan werden und dann für alle Menschen. Da wird nicht unterschieden, ja, der ist mir sympathisch oder der ist mir unsympathisch oder sonst irgendwas. Nein, für alle, das heißt, es schließt groß, klein, arm, reich, gläubig oder ungläubig, Freund oder Feind, Familienangehörige oder Familienfern oder Fernstehende, Menschen aus der näheren Umgebung, aber auch Menschen aus fernen Ländern mit ein. Und da tue ich mich im Moment etwas schwer, gebe ich ehrlich zu, für Könige, Regierungschefs oder Beamte oder Leute, die in irgendeiner Form in einem Ministerium oder so tätig sind. Das heißt, alle. Ich will jetzt so auf diese Beten für Könige und die in Hoheit sind, wie es hier heißt, will ich da gar nicht weiter drauf eingehen. Aber er gibt auch eine Erklärung dafür, warum wir das tun sollen. Und das kann uns dann einfach auch ermutigen, es zu tun. Dann heißt es, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit, Ehrbarkeit und dann dieses gut und angenehm vor unserem Rettergott. Das Ziel ist, auch für die Obrigkeit zu beten, dass wir einfach ein ruhiges und stilles Leben führen können. Aber nicht nur, dass wir jetzt einfach in der Hängematte zurücklehnen und sagen, alles schick, alles gut. Was ist, wenn wir in einem ruhigen und stillen Leben leben? Wir können ganz anders agieren. Wir können uns, wie jetzt heute Morgen hier, uns versammeln, können einfach unseren Blick auf Jesus, auf den lebendigen Gott richten. Ja, wir können mit Menschen über das Evangelium ganz offen sprechen. Wir können mit Menschen ja einfach auch zusammensitzen und Bibel lesen, die jetzt beispielsweise vielleicht Jesus noch gar nicht kennen. Dann, wir haben dadurch dann auch diese Freiheiten. Und wir merken einfach jetzt auch in unserer momentanen Zeit Tendenzen, wo genau diese Freiheit, dieses ruhige und stille Leben untergraben wird, wo immer mehr auch dem entgegengewirkt wird und wir auch schon heute damit rechnen müssen, dass Verfolgung uns treffen wird. Wir müssen damit rechnen und die Bibel verheißt uns ja auch, dass das kommen wird. Und da ist es einfach wichtig, dass wir einfach auch unsere Wurzeln, dass wir verwurzelt sind in Christus und im Wort Gottes. Und dann können wir auch dem ganz anders entgegentreten. Aber er sagt, wir sollen für unsere Obrigkeit, für Könige, also eigentlich im Grunde mal Regierung oder eben alle, die jetzt in irgendeiner Form ja da was zu sagen haben, beten. Damit wir ein ruhiges, stressfreies, angenehmes Leben führen und ein Gott wohlgefälliges Leben führen können und gottesfürchtig leben können. Ja. Und das ist was Gott freut, wo Gott einfach eine innere Genugtuung hat, was ihm einfach angenehm ist. Er möchte das Gute für uns. Und das sage nicht ich, sondern wenn man die Bibel liest, dann liest man immer wieder, dass Gott immer wieder das Beste mit unserem Leben im Sinne hat. Und dann geht es weiter. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Ich lese es nochmal vor. Vers 4. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Mensch. Der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab als das Zeugnis zur rechten Zeit. Gott will, wieder, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Was heißt das im Klartext? Es war immer das Anliegen Gottes, dass eine ganze Menschheit, angefangen von Adam bis zu dem Zeitpunkt, in dem Jesus wiederkommt, das war das Ansinnen und der Wunsch Gottes, dass alle Menschen gerettet werden. Jeder Mensch hat auch einen eigenen Willen. Und daran scheitert es dann, dass eben nicht alle am Ende gerettet werden. Weil jeder hat die Möglichkeit zu entscheiden, für oder gegen. Jeder hat die Möglichkeit zu entscheiden, ich entscheide mich dafür, Gott nachzufolgen. Und ich entscheide mich für die Rettung Gottes. Oder er entscheidet sich dagegen. Und leider ist es so, dass die meisten Menschen sich gegen diese Errettung entscheiden. Und Gott schuf auch die Voraussetzung dafür, dass am Ende wirklich jeder gerettet werden hätte können. Das Erlösungswerk Jesu dort am Kreuz würde ausreichen, dass von Adam bis Jesus wiederkommt, jeder einzelne Mensch, egal wie viele Sünden er überhaupt begangen hätte, und es gibt, also es ist allein, wenn wir in unser Leben hineinschauen, wie viele Sünden wir in der Vergangenheit begangen haben, die zukünftigen wissen wir ja noch nicht. Wenn man allein das ausrechnet, ist es ja schon eine Menge. Und ich möchte jetzt mal sagen, dass wir eigentlich alle ein relativ anständiges Leben bisher geführt haben. Aber lassen wir diese ganzen Menschen, die wirklich aber richtig boshaft übel drauf sind, für die Lügen, Stehlen, keine Ahnung was alles an der Tagesordnung ist, die satanische Bestrebungen haben, satanische Gedanken oder Handlungen ausführen. Wenn man sich das dann noch bewusst macht und das auf diese, was weiß ich, wie viele Billionen von Menschen, die bisher über diese Erde gegangen sind, wenn man sich das alles bewusst macht, dann denke ich, wird einem klar, wie viele Sünden da zusammenkommen. Und Jesus, das Erlösungswerk Jesu, reicht aus für alle. Rein theoretisch wäre es möglich, dass jeder Mensch errettet werden könnte. Ist das nicht gewaltig? Aber es wird natürlich nicht passieren, weil es eine ganze Menge Menschen gibt, also Mehrzahl der Menschen, die sich dagegen entschieden haben. Und im Hesekiel 18, Vers 23 heißt es, sollte ich wirklich Gefallen haben am Tod des Gottlosen, spricht der Herr, nicht vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt. Es war nie das Ziel Gottes, Menschen in die ewige Verdammnis zu bringen. Aber die Menschen haben sich selbst dorthin gebracht, weil sie nicht bereit waren, ihm gehorsam zu sein und ihm nachzufolgen. Und was ich sehr interessant finde, als nächstes heißt es dann, also zuerst heißt es ja, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und dann als zweites heißt es, und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und mir wurde da eigentlich jetzt so das erste Mal wirklich bewusst beim Vorbereiten, zuerst kommt die Errettung. Und dann kommt die Erkenntnis der Wahrheit. Bis jetzt habe ich das immer irgendwie zusammengesteckt. Aber in Wirklichkeit ist es ja so, ich muss erst errettet werden. Und dann, wenn der Heilige Geist in meinem Herzen wohnt, dann kann ich auch die Wahrheit erkennen. Das nächste ist dann, was ist eigentlich Wahrheit? Wer kann mir sagen, was Wahrheit ist?
Realität.
Ja, ich will doch auf was anderes raus.
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich.
Genau, die Wahrheit. Genau, die Wahrheit ist personifiziert. Ich bin die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Und was heißt das im Kehrschluss für uns alle, wenn Jesus die Wahrheit ist? Und es hier heißt, und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dann heißt es im Kehrschluss, ich muss Jesus selbst erkennen. Und das ist ein Prozess. Ein Prozess, der sich unser ganzes Leben lang erstreckt. Ja, und es kann natürlich Situationen geben, wie es auch in meiner Vergangenheit mal war, dass man einfach fast verzweifelt und kurz davor ist, alles hinzuschmeißen. Ja, und das wirft einem dann auch in seiner Erkenntnis der Wahrheit, in der Beziehung zu Christus, das wirft einen zurück. Und da musst du wieder von ganz von Anfang an anfangen, wieder neu einfach Jesus zu erkennen, neu Bereiche deines eigenen Lebens an Jesus wieder abzugeben und zu sagen, Herr, übernimm du da, dort und hier ist Ruder. Ich bin die Wahrheit. Jesus verknüpft mit sich selbst die Wahrheit. Gott will, dass jeder Jesus erkennt. Und ich möchte es auch nur so ausdrücken, Jesus ist der Spiegel vor unseren Augen, wie unser Leben aussehen sollte. Wenn ich Jesus anschaue, dann weiß ich, wie mein Leben ausschauen sollte. Und jeder von uns weiß, dass wir noch ein ganzes Stück davon entfernt sind, so zu sein oder sich so zu verhalten, wie Jesus sich verhalten hat und wie Jesus möchte, dass wir uns verhalten sollen. Durch Jesus erkennen wir, was in unserem Leben falsch läuft, sprich Sünde. Durch Jesus ist die Lösung für unser falsches Leben, also, oder Jesus ist die Lösung für das Falsche, also für die Sünde in unserem Leben. Denn er ist dafür gestorben. Jesus liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Und auch das soll eine Haltung sein, die wir selber einüben und auch praktizieren. Jesu Leben kann man nicht mit einem Messgerät messen. Sagen, ja, wie so ein Geigerzähler, ja, jetzt habe ich es raus. Nee, man kann es aber erleben. Was habe ich gesagt? Jesus kann man nicht mit einem Messgerät messen, aber man kann ihn erleben und erfahren, wie großartig er ist. Ja? Und je mehr Jesus, sprich die Wahrheit, je mehr ich Jesus, die Wahrheit erkenne, desto mehr verändert sich auf der einen Seite meine Erkenntnis, aber vor allem auch mein Leben. Und je enger jeder von uns mit Jesus lebt, je enger unser Leben verwoben ist mit Jesus, umso mehr wird sich das auf unser persönliches Leben auswirken. Und ich muss ehrlich sagen, ich merke selber, ich schaue ja schon seit, ja, kurz nachdem ich mit Monika mich befreundet habe, schaue ich ja kein Fernsehen mehr. Das Ding steht, ja, das habe ich jetzt hintergeschafft in die hintere Wohnung, weil es bei mir im Schlafzimmer nur verstaubt ist. Aber ich merke, es verändert mein Leben, weil ich mich dann mit anderen Dingen beschäftige. Und viele Dinge, negative Einflüsse, die dadurch einfach so, sage ich jetzt mal, auf mein Leben eingeprasselt sind und ich es gar nicht bewusst wahrgenommen habe, merke ich, die sind jetzt nicht mehr da. Ja? Das ist einfach nur so am Rande. In 2. Korinther 5, Vers 17 steht, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ja? Jesus hat uns errettet. Und dann sagt er, er möchte eben nicht nur, dass wir errettet sind, sondern einfach ihn immer mehr, ihn die Wahrheit immer mehr erkennen. Und das hat eine Auswirkung auf dich und auch auf mich. In Christus heißt, bedeutet, eng mit ihm verbunden zu sein. In Christus zu einer Einheit verschmelzen. Und das will Jesus. Er will, dass wir immer enger mit ihm verbunden und verwoben sind. Ich bin auch nicht realitätsfremd zu wissen, dass wir trotzdem noch in dieser Welt leben. Und dass wir Versuchungen ausgesetzt sind. Dass wir ja auch versucht sind, immer wieder Dinge zu tun, die nicht gut sind und die auch uns in unserer Beziehung zu Christus stören. Aber wichtig ist es, dass wir immer mehr auch darauf hinarbeiten, indem wir die Bibel lesen. Das ist ja eigentlich das Fundament dafür, dass Veränderung auch in unser Leben hineinkommt. Und wenn ich die Bibel betend lese und darüber und dafür bete, dass Gott mir einfach dieses kostbare Wort aufschließt, dass Gott mir Erkenntnis gibt, ja, dann können wir damit rechnen, dass er uns auch die Erkenntnis gibt. Aber wichtig ist es dann auch, dass ich nicht nur diese Erkenntnis wahrnehme, sondern dass diese Erkenntnis bei mir, also in meinem Leben mit Fleisch und Blut übergeht, dass es eine Auswirkung auf mein Leben hat. Denn wenn ich die Erkenntnis, die ich erkannt habe, umsetze, dann gibt mir Gott wieder neue Erkenntnis. Das ist eine Wechselwirkung. Und er möchte, wenn wir Dinge erkannt haben, dass wir die auch in unserem Leben anwenden und praktizieren. Erkenntnis der Wahrheit bedeutet Jesus leben. Also leben, also selber nicht nur mit ihm leben, sondern Jesus leben. Dann Jesu Charakter, sage ich jetzt mal, leben. Jesu uneingeschränkt lieben. Und dann immer mehr verinnerlichen, was er möchte. Und sich immer mehr ihm zu eigen machen. Die Wahrheit, Klammer auf, Klammer zu, also Klammer auf, Jesus, Klammer zu, erkennen, das soll unsere Lebensaufgabe sein. Und Erkenntnis ist nicht nur einfach ein reines Kopf, eine reine Kopfgeschichte, sondern Erkenntnis ist etwas, was uns ins Leben in Fleisch und Blut übergehen muss. Ein Gott, ein Mittler. Und dann heißt es eben weiter, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Es wird hier eine Einzahl verwendet, ein Gott. Es gibt nur einen Gott. Es gibt nicht Gott und noch Allah, es gibt nicht Gott und noch Mohammed, es gibt nicht Gott und noch Buddha und wie diese ganzen Götzen und Götter eigentlich so genannt werden. Im Hinduismus hat man was weiß ich wie viele Millionen Götter. Es gibt nur einen einzigen Gott. Und dann, das finde ich so bezeichnet, na das muss ich jetzt so weiter sagen, es gibt nur einen einzigen Gott, einen allein selig machenden Gott, einen souveränen Gott. Gott ist souverän. Ich kann ihm nicht vorschreiben, was er zu tun und nicht zu tun hat. Und einen Gott, der über allem steht. Und einen Gott, der alle Zusammenhänge kennt und der alles zusammenhält, diese ganze Erde und selbst. Und all das von ihm Geschaffene hegt und pflegt er. Und jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Einer ist Mittler. Einer ist Mittler. Oder man könnte auch sagen, Vermittler. Und das ist Jesus. Niemand anderes. Es sind keine 2, 3, 5, 20, 100 oder 1000. Nee, einer. Und da wird einfach in der katholischen Kirche und vielleicht auch sicherlich an so manch anderen Stellen, da wird einmal die Maria vorgeschoben, ja. Maria wird da als Mittlerin zwischen uns und Jesus dann noch reingeschoben. Ja. Und Jesus dann zwischen Gott und Vater. Oder irgendwelche Heiligen, sei es jetzt ein Franziskus, ein, keine Ahnung, wie die alle heißen, Benedikt und ich kriege es jetzt gar nicht alle zusammen. Ich komme nicht aus der katholischen Kirche, sonst könnte ich da jetzt wahrscheinlich eine ganze Liste aufzeigen von irgendwelchen Heiligen, zu die gebetet wird. Und ja, bitte für mich, so wird ja oft dann auch in diesen ganzen katholischen Praktiken gebetet, Heiliger Franziskus oder wie die alle heißen, ja bitte für mich. Ja.
14 Nothelfer.
Nochmal? Das
waren die 14 Nothelfer.
14 Nothelfer.
Ja, also nur spezielle Heilige.
Okay, ja. Weißt du, und im Grunde genommen, ja, was passiert hier? Da wird im Grunde genommen noch jemand anderes Jesus vorweggesetzt. Und es ist einfach übel. Und die Bibel sagt hier ganz eindeutig, ganz klar, es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und dem Menschen, dem Mensch, Jesus Christus. Ja? Und dann Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle, als Zeugnis zur rechten Zeit. Also er hat sich selbst als Lösegeld für alle gegeben. Und dann ist auch er der Einzige, der zwischen Gott und mir vermitteln kann. Und aus dem Hebräerbrief und anderen Stellen wissen wir, dass Gott uns durch Jesus als heilig ansieht. Weil Gott Jesus anschaut, da sieht er uns von der Stellung her als heilig an. Die Stellung, also der Zustand selber, in dem wir momentan sind, in dem wir immer noch Sünde begehen, da sind wir immer noch Sünder. Aber Gott sieht uns durch Christus als heilig an und nicht durch eine Maria oder Franziskus oder wie die alle heißen, nein, durch Jesus. Oder was auch immer wieder passiert, Absolution eines Priesters. Das ist ja gruselig. Wie kann mir ein Priester die Absolution erteilen? Ja, dir sind deine Sünden vergeben. Also wie soll das? Also es ist ja unglaublich. Ja, es ist einfach eine Lüge. Ja, wie kann er mir das zusprechen? Er weiß doch nicht einmal, ob ich die Sünden, die ich möglicherweise bekannt habe, ob ich das ernst gemeint habe. Der schaut doch nicht in mein Herz hinein. Wie kann er dann mir eine Absolution erteilen? Die Absolution kann mir nur Jesus erteilen, weil er der Einzige ist, der hier reinschaut, ob ich diese Sündenbekenntnis auch wirklich ernst gemeint habe. Nur er, kein anderer. Ja, nur Jesus allein. Und dann einfach, was mir da auch sehr bewusst geworden ist, was hier betont wird, der Mensch Jesus Christus. Der Mensch. Wir wissen, Jesus ist Gott und ist Mensch. Aber in dem Fall ist es ja wichtig, dass auch da betont wird, dass Jesus Mensch war, dass er ganz Mensch war und dass er aufgrund dessen, dass er Mensch war, auch mich würdig vor Gott vertreten kann. Er hat sich selbst als Lösegeld gegeben und ich finde es so genial. Er hat das bezahlt, also er hat im Grunde genommen bezahlt, was keiner von uns bezahlen hätte können. Die Schuld, der Brief, der Schuldschein, er hat ihn bezahlt. Er hat im Grunde genommen, hat er gesagt gehabt, ich habe bezahlt, indem ich selber die Strafe auf mich genommen habe. Es wird ja im Kolosserbrief erwähnt, dass er den Schuldschein, der gegen uns stand, dass er den ans Kreuz genagelt hat. Im Grunde genommen hat er bezahlt, dort am Kreuz. Das heißt, ich bin frei. Frei von jeglicher Schuld. Frei auch ins Allerheiligste zu Gott zu gehen. Was ist das für eine großartige Tatsache? Und er hat das Lösegeld bezahlt. Er hat mich aus dieser Schuld herausgelöst. Und egal wie schlimm meine Sünden sind oder waren, oder Menschen, die in irgendeiner Form ja, Sünden begangen haben, egal wie schlimm, er hat es bezahlt und es reicht für jeden. Also das habe ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt, dass er im Grunde genommen, dass sein Erlösungswerk, sein Lösegeld ausreicht für alle Menschen in der Vergangenheit, Gegenwart und auch Zukunft. Und kein Mensch könnte irgendeinen Cent zur Tilgung der Schuld vorbringen. Selbst wenn man jetzt manche, sage ich jetzt mal, wirklich superreiche, da fallen mir jetzt halt die Rothschilds ein, man schätzt deren Vermögen auf Billionen. Selbst mit diesen Billionen, die sie als Vermögen haben, könnte keiner dieser Rothschilds oder wie die alle heißen, sich freikaufen. Kein einziger. Weißt du, und das ist auch für uns, ist es total befreiend. Für uns ist es total befreiend, weil wir wissen, dass egal wie viel Kohle irgendjemand, das heißt durch Betrug oder sonst wie, sich eh angeeignet hat, könnte nur eine einzige Sünde damit frei, also wegkaufen. Keine einzige Sünde. Und das ist so genial, so großartig. Und das macht mich einfach innerlich froh, zu wissen, dass diese Währung nicht zählt bei Gott, sondern die Währung des vergossenen Blutes Jesu Christi, die zählt vor Gott. Und es ist die einzigste, die zählt. Keine guten Werke zählen. Auch keine Verstümmelung. Ich kann mich jetzt da überall ritzen und keine Ahnung, was alles mit mir treiben. Es wird nichts bringen. Ja? Oder ich kann irgendwie Gott beschwören. Bringt auch nichts. Nur die Erlösung durch das Blut Jesu Christi schenkt uns diese Erlösung, dieses herausgelöst sein und werden aus der Sünde, aus dem Leben, das mit Sünde behaftet ist. Und es ist ein Geschenk. Ich muss nur eins machen, muss bekennen und muss Jesus bitten, dass er mir vergibt oder er uns vergibt. Und dann, das Tolle ist dann, und er belohnt uns obendrein noch. Eine Belohnung, die er uns gibt, ist, dass er uns die Kraft gibt, auch seine Gebote zu halten. Weil von Natur aus sind wir nicht in der Lage, das zu tun. Das Zweite ist, dass er uns eine Neugeburt gibt. Wir werden von Neuem geboren. Das habe ich vorhin gelesen. Wo war es jetzt? Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das heißt, Jesus, er ist es, der uns neu macht. Der uns damit belohnt, dass er uns eine neue Geburt gibt. Ich habe immer gesagt, das ist einfach eine geistliche Genveränderung, die er da vornimmt. Und das kann aber auch nur er, kein anderer. Und er wird uns auch mit einem unvorstellbaren Reichtum belohnen, wenn wir im Himmel sind. Vorausgesetzt, wir haben auch hier auf dieser Erde unser Leben in Hingabe an ihn gelebt. Und dementsprechend wird auch dieser Reichtum ausfallen. Weiß kein Mensch wie? Er wird uns belohnen. Wie das genau ausfallen wird, wissen wir nicht. Aber er wird gerecht sein. Das ist eins, was wir wissen können. Das Lösegeld bezeugt die Wahrheit Gottes. Und Gott kommt nie zu spät. Das können wir auf jeden Fall wissen. Er hat das Zeugnis der Erlösung zur richtigen Zeit erfüllt. Und da gibt es ein paar Stellen, die das auch sehr deutlich machen. Zu seiner Zeit, Timotheus 1, Vers 3, zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir nach Befehl unseres Rettergottes anvertraut worden ist. Dort wird auch dieser Rettergott erwähnt. Und dann Galater 4, Vers 4, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz. Gott legt den Zeitpunkt fest, nicht wir, keiner von uns. Wann ihr welchen Schritt unternimmt, das liegt nicht uns, also bei uns, sondern er legt den Zeitpunkt fest. Und wann welches Wort erfüllt wird, das legt er auch fest. Dann möchte ich noch auf den letzten Vers eingehen, und zwar Vers 7. Dafür bin ich eingesetzt worden als Herold und Apostel. Ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht, als Lehrer der Nationen im Glauben und Wahrheit. Paulus wurde auserwählt, Paulus wurde berufen, Paulus wurde mit den nötigen Gaben ausgestattet, die notwendig waren. Paulus hatte die Autorität eines Apostels und Paulus ist als Lehrer der Nationen eingesetzt worden in Glauben und Wahrheit. Paulus sagt die Wahrheit. Warum legt er da einen Wert drauf? Wenn man jetzt den Anfang von dem Abschnitt ansieht, Erkenntnis der Wahrheit, dann könnte man vielleicht sagen, ja, er ist in einer sehr engen Verbundenheit mit Christus gestanden. Aber was vielleicht auch sein kann, ist, dass er möglicherweise dadurch deutlich machen wollte, dass es Menschen gab, die ihm unterstellt haben, dass er lügen würde. Ja? Paulus macht einfach deutlich, nein, ich lüge nicht. Und ich werde auch nicht lügen und ich habe nie gelogen. Und weißt, wenn man ihm unterstellt, Unwahrheit zu verbreiten, ja, dann ist es auch verständlich, dass er dann Partei ergreift und sagt, nee, das ist nicht der Fall. Ich sag die Wahrheit. Und warum sagt er die Wahrheit? Weil er sie von Gott, von Jesus selber, sage ich jetzt mal, erhalten hat. Er war in einer außergewöhnlichen Beziehung zu Christus gestanden, damals zu der Zeit, als er gelebt hat. Und hat das weitergegeben, was er von Christus einfach auch empfangen hat. Und er sagt einfach, ich lüge nicht. Und wie gesagt, möglicherweise hat man ihn der Lüge bezichtigt. Möglicherweise hat man ihn verleumdet. Und um Menschen einfach auch negativ zu beeinflussen. Und das, was, also ich möchte jetzt einfach mal sagen, wahrscheinlich hat er Ähnliches erlebt, wie wir heute erleben. Man zählt eine Lüge, um dann um den anderen, also in dem Fall Paulus, als Lügner darzustellen. So. Und damit sein, damit die eigene Lüge platziert werden kann und man diese Lüge, die eigene Lüge, dann als Wahrheit verkauft. Und genau das erleben wir mittlerweile. Es wird die Lüge verdreht in Wahrheit und die Wahrheit wird verdreht in Lüge und wird dargestellt, als dass die Lüge Wahrheit ist. Und es wird der andere, der wirklich die Wahrheit sagt, der wird so diffamiert, so runtergemacht, so fertig gemacht, dass man einfach sagt, ja, das wird schon so sein, wie der das sagt. Dann ist derjenige, der wirklich die Wahrheit sagt, der ist plötzlich der Lügner. Das haben wir während Corona-Zeit erlebt. Da wurden dann alles Mögliche an Dinge hervorgebracht. Ja, das sind Schwurbler, das sind alles Verschwörungstheoretiker, die sind ganz dicht und ganz klar in der Birne und so weiter und so fort. So viele, viele Dinge. Und man hat diejenigen, die ja einfach eine Ahnung hatten, dass da was nicht stimmt, die hat man einfach diffamiert und dann hat man die eigene Lüge hinten hergeschoben. Und die Leute, viele Leute, die da nicht kritisch genug waren, die sind denen einfach blind hinterhergerannt und ja, sind denen auf Deutsch gesagt auf den Leim gegangen. Und ich denke, dass Paulus da, meine ich, auch darauf angespielt hat, dass es einfach Menschen gibt, die ihn möglicherweise als Lügner bezeichnet haben, irgendwelche Sachen erzählt haben und das am besten noch richtig laut rausgebrüllt, damit die Leute richtig kapieren, dass der ja wirklich die Wahrheit sagt und Paulus der Lügner ist. Was mir aber da, ich habe heute früher eine ganze Weile gesucht, weil eigentlich wusste ich, dass die Stelle da sein muss und ich habe es aber trotzdem überlesen. Im Johannes 8, Vers 44 steht sehr, sehr klar, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinen eigenen. Denn er ist ein Lügner und ein Vater derselben oder ein Vater der Lüge. So könnte man es auch übersetzen, also sagen, weil sie genau das gleiche ausdrückt. Der Teufel ist ein Vater der Lüge. Und ihr Lieben, wir stehen immer wieder auch in irgendwelchen Situationen, wo wir Gefahr laufen zu lügen. Wie verhältst du dich? Wie verhalte ich mich in dem Moment? Bin ich bereit, auch Nachteile in Kauf zu nehmen, weil ich jetzt die Wahrheit sage und sagen muss und will? Oder lüge ich dem anderen die Hucke voll und im Grunde tue ich das, was der Teufel tut und mache mich in dem Fall dann auch mit ihm gleich? Lasst uns doch einfach darauf achten, immer mehr auch Jesus zu erkennen, die Wahrheit zu erkennen. Und wie es auch hier in diesem Abschnitt eben heißt, dass er, also weil er keine, also weil keine Wahrheit in ihm ist, darum wird er auch nie die Wahrheit sagen. Und ich habe letztens mal so einen Bericht gehört und da hat der Sprecher eben gesagt, ja, dass also diese ganzen Globalisten, ob das jetzt ein Schwab oder wie die alle heißen, sind im Grunde genommen haben die Angst, ja, sage ich jetzt mal, dass der Teufel sie in die Hölle schmeißt. Ja, also so bringt. Und deswegen tun die viele Dinge, also ja, weil sie denken, sie könnten sich da irgendwo rausretten. Aber der Teufel ist der Lügner. Und er belügt auch die, die denken, dass er ihnen die Wahrheit sagt. Ja, und sie checken es nicht, dass sie im Grunde genommen der Lüge glauben von dem Lügner und sie denken aber, dass er sie, dass er Wahrheit spricht. Es ist einfach übel. Und lasst uns da einfach auch in unserem eigenen Leben darauf achten, dass wir uns an die Wahrheit halten und dass Lüge keinen Raum in unserem Leben findet. Amen. Amen.